Willkommen bei Stolz und Ballmann, dem Podcast von und für Herzensmenschen. Dr. Anke Ballmann, Entwicklungspsychologin, und Claudia Stolz, Familientherapeutin, teilen Ein- und Aussichten über Gott und die Welt, die inspirieren und stärken. Fühl dich eingeladen, das Schöne im Leben zu sehen und zu teilen. Shine on!
Guten Morgen, liebe Anke.
Guten Morgen, liebe Claudia.
Wo bist du?
Ganz, ganz langweilig. Ich sitze zu Hause am Schreibtisch, gucke in den Wald, gucke auf mein Geburtstagsgeschenk. Ich hatte Geburtstag und ich habe das letzte Mal gesagt, dass ich glaube, dass ich weiß, was ich krieg. Tja, nenn mich einfach hellsichtig.
Ah, du wusstest es also. Also das ist ja, das muss ich jetzt mal hier so sagen, das ist so schön, Anke vorm Geburtstag zu erleben, weil sie so sich so schön freuen kann und sich so ausmalt, wie es
sie,
sie
ist
könnte.
Übrigens anwesend. Du sollst nicht über mich sprechen, als wäre ich nicht da. Das ist Gewalt.
Ah, ach so. Ist es so? Ja, ich erzähle den anderen ja gerade was über dich.
In dem Fall nicht.
Es ist so schön. Es ist so schön, genau. Wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind jetzt gewalttätig Anke gegenüber.
Das könnt ihr gerne machen. Das könnt ihr gerne machen.
Als würde sie es nicht hören.
Ich kenne mich mit Gewalt aus. Ich kann das ausblenden.
Wobei es in diesem Fall wirklich, mein Herz geht auf, weil ich das so schön finde. Und dann ist sie, ich rede jetzt wieder über sie. Müssen wir, ja, genau. Dann ist sie auch noch so, fragt immer noch mal nach und ja, aber könnte das vielleicht sein oder könnte das sein oder also versucht einen auch so auf die falsche Fährte zu locken. Ach, das ist so schön, das macht richtig Spaß. So bist du aber auch im Schenken, ne? Also du bist ja dann auch so, dass du einen auf eine falsche Fährte lockst und
ist mir gelungen
im Glauben
bei dir.
Lässt das. Ja, ja, das ist echt gelungen und das ist wirklich total reizend. Also ich mag das sehr, obwohl es echt schwierig ist, dann an geeigneter Stelle einfach mal nichts zu sagen, nicht zu früh zu bestätigen, sondern so zu tun, als wäre man selber auch aalglatt. Also es war, mein Gott, es war schon spannend. Sag mal, warst du denn am Ende noch ein wenig überrascht oder warst du 100% davon überzeugt, dass du einen Mira-Art-Traumschwinger, Achtung, unbezahlte Werbung, bekommst?
Ja, unbezahlte Werbung. Ich war noch ein bisschen überrascht, weil ich wurde noch echt auf eine falsche Fährte gelockt und ich war mir zwischendurch total sicher und habe aber immer gesagt, dass ich es mir eigentlich, dass ich mir den schon wünsche, aber dass der so teuer ist, dass ich ihn mir dann doch nicht wünsche. Und ich wusste nicht, dass mein Liebster eine Aktion gestartet hat und dass ganz viele Menschen einfach mir gemeinsam dieses Geschenk geschenkt haben. Das war mir, wusste ich eben nicht, hat mich unglaublich gefreut, weil jetzt geht es nicht mehr nur darum, dass da eine Hängematte hängt, sondern ich habe jetzt jedes Mal dieses Gefühl von wegen, das ist von so vielen Leuten getragen und geschenkt und einfach so voller Liebe. Und es ist ja wirklich so, ach, es ist ja wie im Himmel.
Ja, das ist so, stelle ich mir. Schön.
Ja, ja, es ist mein Schwebebüro. Ich arbeite ja darin und lese und liege da so rum und überhaupt. Ja.
Man kann sich seinen Laptop halt zwischen die Füße stellen, also zwischen die Beine tun, indem man so ein Yogakissen mit in die Hängematte nimmt. Und da kann man wirklich gut arbeiten. Also ich habe da schon so viele Podcasts auch geschnitten und so. Das funktioniert wirklich gut.
Also ich habe entschieden, dass da also die Kinderbücher, die Frieda-Kinderbücher entstehen, weil da habe ich mir eine Frieda, habe ich mir gleich dran gehängt. Und es ist einfach so ein wahnsinnig schöner Ort, um sowas zu gestalten und zu kreieren. Und ja, ich war noch überrascht, weil ich habe auch andere Geschenke gekriegt. Und dieses Yoga-Kissen, das man sich dann so zwischen die Beine legt, das ist so leicht. Und da war ich irritiert. Ich habe dieses Paket gesehen und dachte mir, ich heb natürlich Pakete immer hoch und schüttel die und rate, was drin ist. Und da dachte ich mir, das kann es nicht sein, weil es ist viel zu leicht. Die Größe hätte gepasst, aber das Gewicht nicht. Und dieses Yogakissen ist aber so leicht. Ich habe übrigens gestern gleich mal ungefähr ein Drittel der Füllung daraus aufgeschnitten, weil das, ja klar, da kann man ja, da rutscht ja der Rechner. Das muss doch so eine kleine Delle kriegen. Jetzt hat es eine Delle.
Ah, okay.
Da habe ich ganz viel von der Baumwolle raus. Die habe ich natürlich aufgehoben, weil die kann man wieder in was reinstopfen. Ich habe ja Tante Barbara, die näht so schöne Sachen für Baby. Und dann kann sie nämlich das ist so eine ganz, so eine Baumwolle halt. So eine ist die gekämmt? Nee, doch, gekämmte Baumwolle. Und da kann sie nämlich keine dann Ahnung. Tierchen und keine Ahnung, was sie alles füllt. Ja, ich hatte einen wunderschönen Geburtstag, genau nach meinem Geschmack. Ich hatte so richtig meinen Frieden, meine Ruhe, saß da so rum, habe in den Wald geguckt. Also so wollte ich es haben.
Ich würde dich gern was fragen, Anke, was mir gerade so kommt. Wenn du so einen Traumschwinger hast, ich muss mir überlegen, wie er heißt, also so eine Hängematte, so eine Sitzhängematte hast. Und es ist ja wirklich ein schönes Gefühl, wenn man sich da so reingleiten lässt. Also ich fühle mich da auch sehr getragen, weil ich mag das, so dieses Gefühl zu haben, getragen zu sein. Mhm. Und ja, wenn ich mir vorstelle, dass das wirklich von vielen Menschen etwas ist, die dir das geschenkt haben, weil sie dich lieben und halt dich so tragen, dass das wirklich ein unheimlich schönes Gefühl ist. Und wenn du mal eine schlechte Zeit hast oder vielleicht auch jetzt so mit dem Büchlein oder wie das damals bei Seelenprügel war, waren ja die Resonanzen auch nicht immer so nett. Und das macht ja auch was mit einem. Oder wir alle haben ja auch unsere biografischen Themen. Also ich glaube, kein Mensch ist irgendwie irgendwann fertig mit der Aufarbeitung dessen, was man erlebt hat. Und ich zum Beispiel nutze dann gerne so den Traumschwinger, also die Hängematte, um mich da einfach so reingleiten zu lassen und das auch mal zu fühlen, was da jetzt gerade so los ist. Was sind denn so deine Tools, die du machst, wenn es dir irgendwie nicht gut geht?
Das kommt bei mir total drauf an, warum es mir nicht gut geht. Also ich würde es total unterscheiden, ob es mir nicht gut geht, weil ich mich über irgendwas aufrege oder weil ich traurig bin oder weil ich wütend bin. Also ich gehe mit unterschiedlichen Stimmungen sehr unterschiedlich um. Was willst du für eine Stimmung haben? Kann ich dir dann sagen? Also ich kenne sie natürlich so ziemlich alle. Ich glaube, ich kenne sie alle.
Was ist denn, wenn dich etwas wütend macht? Wenn dich etwas so richtig wütend macht?
Da bin ich sehr gut, weil ich sehr schnell sehr wütend werde. Ich bin ein sehr, sehr temperamentvoller Mensch. Ja. Und das Gute ist, es verändert, also ganz andersrum. Ich kann mittlerweile mit einer Wut sehr, sehr gut umgehen. Vor 20, 30 Jahren konnte ich das noch nicht. Früher bin ich einfach explodiert. Eine ganz kurze Zündschnur und ich habe überhaupt nicht gemerkt, wann praktisch die Bombe platzt. Und dann bin auch ich jemand, wenn die Bombe platzt, wenn ich sie platzen lasse, dann wächst da kein Gras mehr. Also ich möchte nicht mein Feind sein. Wenn ich Gas gebe, dann war's das. Für alle Sternzeichengläubige, ich bin doppelte Löwin, ich kann die Krallen ausfahren und holla die Waldfee. Also es gab schon Zeiten in meinem Leben, da hatte ich Angst vor mir selber, weil ich so richtig Vollgas gebe. Es dauert bei mir eine Weile, bis es losgeht, aber wenn es losgeht, geht's los. Das mache ich mittlerweile nicht mehr. Ich kann schon sehr, sehr wütend werden. Ich kann mit der Wut seit, ich würde mal sagen, ich weiß gar nicht genau wann, aber ich überlege gerade, wann ich zum letzten Mal so richtig ausgetickt bin. Das ist schon eine ganze Weile her, aber ich weiß noch, wann es war. Da war ich, habe ich glaube ich schon mal erzählt, mit meinem, das war ungefähr 1900. Ich glaube 92, 93. Ja, das ist total lang her. Aber das war zum letzten Mal, wo ich mich nicht mehr kontrollieren konnte. Und zwar war das in der Situation, ich war im Sessellift gesessen. Ich fahre nicht gern Sessellift, aber ich fahre, bin gefahren, Skifahren mit meinem Bruder, der spitzenmäßig Ski fährt und ich nicht. Und mein Bruder ist ein sehr lustiger Geselle und der hat es nicht bös gemeint, aber es kam bei mir total falsch an. Der wollte mich halt ein bisschen ärgern und hat, bevor der Sessellift ganz oben war, also oben am Berg angekommen ist, hat er den Bügel hochgemacht. Und ich fahre ungern Sessellift, wenn ich nicht mal mehr den Bügel habe. Und dann bin ich im Sessellift, konnte ich ja nicht ausrasten, aber ich habe es mir praktisch die paar Meter noch, habe ich es auf, praktisch nicht, als es konnte wachsen. Und dann bin ich ausgestiegen und dann bin ich völlig ausgetickt. Und wäre mein Bruder irgendwo in erreichbarer Nähe für mich gewesen, der war natürlich schon wieder um die Ecke, weil er kann ja Skifahren. Ich glaube, ich hätte ihn erschlagen. Mit Skien, mit Stöcken, ich hätte ihn malträtiert. Was natürlich nicht passiert ist, aber es ist nur nicht passiert, weil er schon weg war. Da hatte ich meine Wut, also die Wut, die aus der Angst herauskam, ja, dann nicht
sagen,
mehr.
Du hast natürlich Angst gehabt.
Ja, ja, aber ja klar, ich habe total Angst gehabt. Aber ja, nur als ich dann angekommen bin, hat sich die Angst, passiert ja oft, einfach in Wut gewandelt. Und diese Wut war die letzte, an die ich mich erinnere, wo ich ausgetickt bin. Mittlerweile durch.
Das ist aber wirklich schon lange her.
Ja, ich tick nicht mehr aus. Ich kann mich steuern. Ich kann mich aber nur steuern, weil ich einfach sehr, sehr, sehr viel reflektiert habe, Biografiearbeit gemacht habe, mit mir logischerweise gearbeitet habe. Und es hört ja auch nie auf. Du hast ja gerade gesagt, es hört nicht auf. Nein, das hört nicht auf, weil die Punkte verändern sich ja. Und ich werde mit zunehmendem Alter, ich werde nicht ruhiger, das stimmt nicht. Also das habe ich immer gehofft, das werde ich nicht. Aber ich selektiere. Ich selektiere total, mit wem verbringe ich Zeit, mit wem spreche ich, was gucke ich mir an, mit was beschäftige ich mich. Und als du gesagt hast, von wegen Buch und Seelenprügel damals, das ist nicht schön. Also da kommt die volle Breitseite. Gell? Da kommen Unverschämtheiten, da kommen Angriffe. Und das kann ich mittlerweile sehr gut. Ich kann da, stell dir mal vor, da kommt so eine Faust auf dich zu und du gehst einfach einen Schritt zur Seite.
Und ja, ganz genau. Ich habe gerade wenn man es sehen könnte, ich bin gerade so links zur Seite gegangen, weil ich so gemerkt habe, die Faust kommt und ich gehe zur Seite und lasse sie spüren, noch so den Luftzug der Faust, aber ich denke mir so, ja, so what. Genau. Ja, und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass man das kann, weil sonst ist man ja schier seinen Gefühlen auch ausgeliefert.
Und das ist gerade der Punkt. Also ich bin meinen Gefühlen definitiv nicht ausgeliefert. Ja. Das war ich viele Jahre lang, das bin ich seit mittlerweile Jahrzehnten definitiv nicht mehr. Ich habe Gefühle, aber ich bin nicht mein Gefühl, und zwar egal welches. Wut kann ich sehr gut. Ich kann diese ganzen Tricks, die es dann gibt, von wegen Atmen oder Schultern lockern, was man halt so macht, wenn man wütend wird, und kann damit umgehen. Das kann man ja alles lernen, das habe ich gelernt. Es gibt natürlich auch noch Gefühle, da überschwemmt es mich total. Da brauche ich eine ganze Zeit. Das ist vor kurzem, war das jetzt erst. Das ist Trauer. Da kann ich auch, merke ich, noch nicht wirklich gut drüber reden, weil die Trauer noch da ist. Und die braucht auch noch Zeit.
Ja. Ich finde es nur, um dir jetzt ein bisschen Raum zu geben, erzähle ich mal ganz kurz ein bisschen von mir. Ich finde das so, so spannend, wie unterschiedlich das eben bei Menschen ist, weil wir haben alle unsere Themen mit Gefühlen und vor allen Dingen ja auch mit den Bedürfnissen, die dahinter stecken, und meist unerfüllte Bedürfnisse, die dahinter stecken. Und ich bin zum Beispiel ganz anders konditioniert. Also ich bin sicherlich ein sehr temperamentvoller Mensch. Ich habe aber gelernt, dass Wut wirklich was gar nicht Gutes ist. Und ich die wirklich komplett unterdrücke und ich dann eher so aus dieser Geschichte rausgehe oder die dann vielleicht auch ein bisschen gegen mich richte früher, aber nicht wirklich Menschen konfrontiere. Und das ist auch schon wirklich sehr lange her, war auch in den 90er Jahren, wo ich halt gemerkt habe, nein, das werde ich nicht mehr tun. Ich werde nicht, wenn ich wütend bin, weil jemand sich wirklich falsch verhalten hat mir gegenüber, das nicht kommentieren. Und ich fand es so spannend, welche Angst ich hatte, etwas anzusprechen, wirklich dazu sagen, hey, halt, stopp. Oder tatsächlich auch mal wütend zu werden. Ich hatte so eine unfassbare Angst davor, die mich fast gelähmt hat.
Naja, ist ja auch Ablehnung, ne? Ich meine, das Lernen ja, das hast du ja als Kind gelernt in dem Moment, dass ganz man genau nicht wütend sein darf, weil man ganz abgelehnt genau wird. Ich glaube, das haben wir alle gelernt.
Ja.
Und das ist genau der Punkt. Aber mittlerweile, es interessiert dich halt dann, also so erlebe ich dich. Wenn dich jemand ablehnt, dann tut das halt. Aber das hat ja mit einer Ablehnung, dass du dich selber dann ablehnst, nichts mehr zu tun.
Ja, und das war ein Weg und das ist total, das ist so schön. Also früher war es so, dass ich dann vor Konflikten oder vor, ja, boah, jetzt könnte jemand kommen, der mich in irgendeiner Weise ablehnt oder nicht mit mir resoniert oder so. Da hatte ich richtig Angst vor, früher. Also es ist wirklich schon lange her.
Ja, ja,
ich fand es aber sehr spannend, mich dem zu stellen und tatsächlich zu gucken, wow, was sind das für heftige Gefühle, die da kommen? Und bei jedem Mal erleben, naja, sie bringen mich nicht um, weil sie haben im Hier und Jetzt ja gar nichts zu suchen. Die stammen ja aus einer ganz anderen Zeit. Und das immer häufiger zu erleben und sich dem dann auch zu stellen. Also ich war früher zum Beispiel, ich muss jemanden anrufen, um demjenigen abzusagen, irgendwas zu fragen, was mich betrifft, irgendwo nochmal für einzustehen. Ich war nicht in der Lage, den Telefonhörer hochzuheben und die Nummer zu wählen. Schon da war ich total gelähmt. Und man merkt, wie lange es her ist, wenn ich sage, Telefonhörer hochheben und so. Also das war noch nicht so die Zeit, wo man viel mit Handys agiert hat. Aber dann zu sagen, wow, spannend, weil das ist ja ein Gefühl, was da gerade ist und was wirklich da ist und was real ist. Und das gucke ich mir an, weil das hat einfach mit dem Hier und Jetzt nichts zu tun, diese Heftigkeit der Gefühle. Na, und dann sind natürlich meine ganzen Ausbildungen. Was ist spannend?
Das ist spannend, wie unterschiedlich wir praktisch beide mit dem Gefühl umgegangen sind.
Ja.
Du bist eher ich gehe in Kampf oder bin in den Kampf gegangen.
Ja.
Und du in die Vermeidung.
Total. Eben, das meine ich ja. Und wir sind jetzt, glaube ich, uns vom Temperament her gar nicht so unähnlich. Mal so vom Grundtemperament, ne? So, weil ich bin auch ein sehr temperamentvoller Mensch. Ja, ja. Und das merkt man ja beim Autofahren, kann ich das ganz gut. Das nehme ich nicht gegen mich persönlich, sondern da raste ich dann aus. Aber in der Realität, ne? So, und das sind wirklich die Konditionierungen, also die Schule des Lebens in der frühen Kindheit, die man so durchlaufen ist, ne? Wo man sich so seine Nische gesucht hat, wie man geguckt hat, wo ist welcher Platz frei und wie kann ich womit umgehen. Und für mich war der beste Weg, klein, ruhig, eher sehr angepasst und sehr lieb zu sein.
Ja, ja. Und man darf aber auch nicht vergessen, wir beide haben uns ja eben, weil du gerade gesagt hast, durch unsere Ausbildungen und so weiter auch sehr, sehr viel mit uns selbst beschäftigen müssen.
Ja, natürlich.
Ja, sonst hätten wir es nicht tun können.
Ja.
Und das ist, also es war für mich, war das total wichtig. Und hätte ich jetzt, keine Ahnung, mich für einen anderen Beruf entschieden und hätte mich nicht mit mir auseinandergesetzt, mit dem großen Thema Gefühle überhaupt, wie gehe ich mit was um, welche Möglichkeiten gibt's? Ja, dann bin ich mir sicher, da würde ich heute noch austicken.
Ich finde es so schön, dass man, also jetzt heute ist es so, wenn ich irgendetwas habe, wo ich weiß, das kann konfliktbehaftet sein, so da freue ich mich drauf, wo ich mir denke, so ja, nur her damit. Ne, so, oh, wie schön, ne? Da geht es jetzt demnächst in den
Ring. Ja, das unterscheidet uns grundlegend. Ich freue mich da nicht drauf. Nee. Ich weiß, dass du bist immer so von wegen, hey, Problem, komm ruhig her, lass dich lösen. Und ich denke mir immer so, oh komm, bleib mal vom Leib.
Nein, ich bitte ja nicht darum. Ich fände es lieber, wenn es nicht kommt, aber ich habe keine Angst mehr davor.
Ja,
also ich fände es auch schöner, wenn man...
Ich hätte es lieber, wenn es nicht kommt. Ich habe am allerliebsten einfach meine Ruhe.
Ich sag nicht, du komm unbedingt, ich will unbedingt Konflikte. Das meine ich nicht.
Ja.
Ich meine damit, ich habe keine Angst mehr davor.
Hast aber das falsche Buch geschrieben, wenn du keine Konflikte willst. Nur mal so zur Info.
Aber es könnte doch auch sein, dass wir völligen Zuspruch bekommen und
also kriegen wir beides. Wir kriegen beides. Nur, ja, weißt du, da geht es jetzt nicht um uns. Da geht es jetzt einfach um was Größeres. Und wenn es um was Größeres geht, da bin ich auch bereit, meinen Kopf dafür hinzuhalten und auch mein Herz und mein Leben. Da weiß ich einfach, das ist genau der Punkt, ich brauche überhaupt keine Probleme. Am liebsten habe ich meinen Frieden, sitze da, gucke in den Wald und lese was Schönes.
Genau, und ich aufs oder, Meer.
Ja,
und
genau.
Meinem Vater beim Fische füttern,
ja,
bei Marco füttern zu, habe ich heute Morgen noch gemacht. Wir müssen den Podcast ein wenig später machen, weil ich Marco beobachten musste.
Marco, wir haben mal letztes Mal drüber gesprochen, das ist die Möwe, mit die ich noch nicht kenne, aber bald kennenlernen werde, hoffe ich. Ich habe heute Morgen schon so ein wunderschönes Bild. Die Claudia versorgt mich immer mit Meeresbildern. Mhm. Wenn sie, jetzt rede ich auch über dich, als wenn du nicht da wärst, wenn sie in Kroatien ist. Und da habe ich heute Morgen, also die Fotos von heute, Claudia, für die würdest du, glaube ich, einen Preis kriegen. Mein Gott, sind die gut. Da steht so ein alter Mann, ich sage es seinem Vater nicht, ein alter Mann mit weißem Haar
er ist
am Meer.
Alt.
Das, ja, weil er will vielleicht nicht alt genannt werden. Und dann steht er da so da und macht, jetzt nimmt die Fische aus und es ist so ein wahnsinnig schönes Licht. Es ist, mein Gott, ist das ein, sind das schöne Fotos. So, so, so schön. Ja,
ich
eben,
werde sie
aber wir waren
Woche
bei
posten,
Wut und bei Problemen. Ja, genau, ja. Mach das.
Wenn der
kannst
Podcast
ja so ein Herzchen,
rauskommt.
Kannst ja so ein Herzchen auf sein Gesicht machen. Wobei, ich glaube, der stört es nicht.
Nö.
Und
der weiß es
denke,
ja auch nicht, der hat ja kein Instagram.
Das ist immer sehr praktisch, wenn Eltern kein Instagram haben.
Ich sage es dir. Ich zeige es meiner Mutter auch nicht. Sie hat mich schon ein paar Mal gefragt. Ich sage, Mama, es gibt Dinge, die braucht man nicht.
Mama, das brauchst
ich versorge dich einfach mit allem, was du wissen darfst. Den Rest lassen wir.
Sehr klug, sehr klug. Guck, sowas lernt man auch mit zunehmendem Alter.
Sie weiß auch nicht, dass man den Podcast hören kann, wann man will. Das weiß ja deine Mama auch nicht. Ne?
Nee, die denkt auch, man muss sonntags den morgens um 7 hören. Wahrscheinlich hören unsere Mütter heimlich unseren Podcast und sagen es uns nicht. Sowas in der Art wird sein.
Verbünden sich. Sehen. Pass mal auf, deine Mutter ruft demnächst mal meine an. Und dann verbünden die sich hier.
Das ist in Ordnung. Die dürfen sich verbünden, dann haben sie sich was zu erzählen.
Ja.
Ja. Nee, wie gesagt, ich glaube, dass wir laden uns beide keine Probleme ein. Und ich glaube, was wir beide auch gelernt haben, ist einfach so ein bisschen zu unterscheiden. Und das ist vielleicht schon dem Alter geschuldet. Über was will ich mich aufregen und über was nicht? Und das ist eine der Arten, wie ich mit auch mit Stimmungen umgehe. Ich überlege mir wirklich, ich kann das, nach vielen, vielen Jahren Training, ich entscheide, ob ich mich mit irgendwas auseinandersetzen möchte oder nicht. Das kann ich bei Wut sehr gut, das kann ich bei, ich sag mal, bei den kleineren Gefühlen sehr gut. Bei Trauer kann ich es nicht. Ich musste vor kurzem meinen Hund gehen lassen. Das ist eine ganz schwere Zeit. Nur auch da merke ich schon, ich muss es nicht zum ersten Mal erleben. Und Trauer ist was, das braucht, die braucht Aufmerksamkeit. Und da passe ich ganz, ganz, ganz besonders gut auf mich auf. Das mache ich jetzt schon seit ein paar Wochen, wo ich mir Zeit nehme, Zeit gebe und Gott sei Dank mittlerweile auch weiß, was brauche ich, was tut mir gut. Und ganz wichtig, das ist auch so eine vulnerable Zeit, wo ich mich auch dann zurückziehe, wo ich mich auch dann schütze vor zum Beispiel Themen. Wenn jetzt da einer kommt und meint, er muss mich ärgern, das würde ich gerade nicht machen.
Mhm.
Weil da merke ich, da ist jetzt mein Selbstschutz, da fahre ich jetzt dann die Krallen aus zum Selbstschutz. Und da könnte ich jetzt schon auch wieder in diese Phase kommen, wo ich mir denke, komm mir jetzt gerade nicht zu nah. Das könnte für dich gefährlich werden.
Aber das ist ja das. Ja, und das ist ja das Wichtige, dass du das entscheiden kannst, dass du quasi die Zügel in der Hand hast und nicht ferngesteuert bist.
Ganz genau. Und die Zügel habe ich aber auch nur in der Hand, weil ich mich einfach, und deswegen meine ich mit unseren Ausbildungen, weil ich halt einfach weiß, dass es dieses heiße und kalte System gibt. Und die Zügel habe ich in der Hand, weil ich weiß, dass ich aus dem heißen System heraus nicht arbeite, sondern aus dem kalten. Die Trauer ist aber heiß. Die kann ich jetzt auch nicht schnell kalt machen. Das dauert jetzt eine Weile.
Ja, das sollst du ja auch gar nicht. Die darf ihren Raum
auch
haben.
Ganz genau.
Damit die auch wirklich ihren Platz finden kann, wo sie zur Ruhe kommen kann.
Richtig.
Sonst wabert die ja immer irgendwo rum.
Genau so ist es. Und die ist bei mir jetzt noch heiß. Und die, das dauert jetzt einfach. Und dann kühlt die ab. Und dann wird die Trauer in einem kalten System ihre Heimat finden. Und da wird sie den Rest meines Lebens bleiben. Und immer wenn dann wieder Trauer kommt, wird es wieder heiß. Und je öfter man sowas natürlich gemacht hat, das ist das Schöne am Altwerden, da hast du Trauererfahrung, da weißt du, doch, du überlebst es.
Genau.
Das sind die Ersten. Genau. Und das ist doch schön. Und davon können Menschen, die mit uns arbeiten, durchaus profitieren.
Also das erleben wir ja beide auch in unseren Beratungen und auch in unseren Coachings, dass man danach wieder mehr Licht sieht. Also wenn man wirklich rausgeht und sagt, welche Optionen habe ich, was kann ich wirklich tun, dass Menschen gestärkter aus einer Sitzung rausgehen und dann ja auch rückmelden, dass Entscheidungen nochmal anders getroffen wurden, dass man über Dinge nochmal anders nachgedacht hat und einfach selber besser gestärkt wurde. Wenn ich jetzt mal zum Beispiel an meine systemische Kinder- und Jugendtherapeutenausbildung denke, die hat ja mehrere Jahre gedauert und gerade so am Anfang, das ist jetzt 15 Jahre her, habe ich gedacht, Heidewitzka, also da ging es sehr, sehr viel, natürlich auch um meine eigenen Themen, es war auch unfassbar viel Selbsterfahrung dabei und da bin ich so dankbar für, weil ich immer gesagt habe, ich möchte gar nicht unbedingt therapeutisch mit Kindern arbeiten, aber ich möchte wissen, was sie brauchen, damit die Kinder, die bei mir waren, keine Therapie später brauchen. Das war so meine Motivation, warum ich diese Ausbildung gemacht habe, weil mir so wichtig war zu wissen, wie gestalte ich den Rahmen. Und da ging es ja sehr, sehr viel darum, was kann ich bei mir aufräumen, damit ich der Raum für die Kinder sein kann, damit ich eine Umgebung schaffen kann, wo ein Kind wirklich wachsen kann.
Ja, und genau das ist doch das Hauptthema. Wenn Menschen mit Menschen arbeiten, es ist mir jetzt relativ egal, in welchem Alter, bei Kindern ist es halt besonders wichtig, weil in den ersten paar Jahren besonders viel passiert. Und ich habe heute Morgen, bevor wir telefoniert haben, habe ich erst mal wieder was gelesen. Ich muss mal gucken, ob ich das poste, ich muss die Quelle erstmal checken, wo zwei Gehirne abgebildet sind, vor und nach einer Traumatisierung. Da wird's dir schlecht.
Ja.
Und das ist genau der Punkt. Und ich glaube einfach, wenn wir mit Menschen arbeiten, besonders mit Kindern arbeiten, wenn wir unseren eigenen Wahnsinn nicht aufgeräumt haben, geben wir den weiter. Und zwar nicht 1:1 weiter, sondern wir gehen nämlich dann zum Beispiel in eine Vermeidung. Es triggern uns Sachen, von denen wir gar nicht wissen, warum sie uns triggern. Und da kriege ich Puls. Und diesen Puls, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ich will den nicht verlieren. Weil wenn ich mich darüber nicht mehr aufrege, dann werde ich mich da in dem Bereich nicht einsetzen.
Das ist ja auch kein Puls, der dir schadet. Das ist ja ein Puls, der dich am Leben erhält und der dich, dein Feuer in dir am Lodern hält.
Total.
Wo du ja Dinge weitergibst.
Genau. Und dieses Feuer, das brennt in dir und es brennt in mir und es brennt auch hoffentlich noch lange. Und wenn da einer hinlangt, darf er sich auch gerne die Finger verbrennen.
Ich würde gerne ein ganz kurzes Beispiel nennen, also so aus meiner Entwicklung, dass ich betreue ja schon sehr, sehr lange Kinder. Und ich weiß, dass ich mich am Anfang mit der Eingewöhnung schwer getan habe. Also einfach, es ist immer eine unfassbar
anstrengende Zeit. Ich sage nur 200.000 Windeln, falls irgendjemand nicht jeden, ich muss es sagen, 200.000 Kinder, noch mehr. Also auf jeden Fall, das möchte ich an dieser Stelle nochmal erwähnen, dass du unfassbar viel, auch nicht nur theoretische Ahnung, sondern auch praktische Ahnung hast. Ja. Und die Kombi gibt's ganz selten.
Ich bin ja aus der Praxis in die Theorie gekommen. Ich habe erstmal sehr, sehr viel gespürt, was mich unfassbar neugierig gemacht hat. Ich bin keiner, der über meine eigenen Gefühle latscht. Und wenn ich merke, da ist was nicht stimmig, dann möchte ich wissen, was da ist. Und das war meine Motivation. Ich bin ja mit 16 in die Kita und habe gesagt, ich werde definitiv keine Erzieherin, weil ich kann das nicht aushalten. Und ich wollte irgendwann verstehen, was ich denn nicht aushalten kann. Ja. Aber ich wollte immer anders mit den Kindern umgehen. Ich bin immer mit denen damals schon auf Augenhöhe, habe Sachen gemacht, habe Dinge begleitet und wurde dafür echt gestraft und gerügt von meinen Anleiterinnen.
Das würdest du in mancher Kita heute auch noch.
Ganz genau. Und ich habe das damals nicht verstanden, warum ich mich so, so schlecht fühle, weil ich doch so gerne mit Kindern arbeite. Aber für mich war ganz klar, auf gar keinen Fall, das ist ein Job, den kann ich nicht tun. Ich bin aber ja immer wieder zurückgekommen. Ich habe das ja auch irgendwann verstanden. Aber mich hat am Anfang meiner Tätigkeit, haben mich Eingewöhnungen sehr mitgenommen. Also Eingewöhnungen sind immer anstrengend. Da möchte ich jetzt nicht sagen, dass das nicht jeden betrifft. Aber mich hat es über ein gewisses Maß hinaus beschäftigt. Und da bin ich auch ganz viel in die Selbsterfahrung gegangen und habe das mit Menschen, die ich zum Glück auch in meinem Umkreis habe, mit TherapeutInnen sehr intensiv besprochen. Und habe halt diese Selbsterfahrung machen dürfen, was hat das denn mit mir zu tun? Und wenn man dann biografisch guckt und schaut, wie war denn vielleicht auch eine eigene Bindungserfahrung? Wie war die Bindungserfahrung mit den eigenen Kindern? Wie waren da Geschichten? Und das nicht aufgeräumt hat, dann wird das in so einer sehr, sehr, sehr emotionalen Geschichte wie einer Eingewöhnung, ploppt sowas hoch. Ja, und ich kann kein Kind adäquat koregulieren und sagen, hey, bei mir sind deine Gefühle gut aufgehoben und ich bin hier der Fels in der Brandung und du darfst deine Gefühle zeigen, es ist okay, wenn ich sie nicht aushalten kann. Wie soll ich dann ein Kind gut containen oder ein Kind gut koregulieren? Und das musste ich aber auch erstmal verstehen, dass nicht irgendwas an der Eingewöhnung verändert werden muss, weil das lief eigentlich von vornherein sehr gut. Ich habe das immer schon sehr partizipatorisch gemacht und den Kindern die Zeit gegeben und den Eltern, die sie brauchten. Aber es war für mich, habe ich das nicht mal letztens mit den Himbeeren, nee, mit den Blaubeeren erzählt? Nee, das habe ich hier gar nicht erzählt, nee, oder? Nee,
hier nicht.
Es waren ja jetzt schon so, nicht Blaubeeren, sondern Brombeeren waren jetzt schon reif. Ich habe schon Brombeermarmelade gekocht dieses Jahr und habe gesagt, das ist aber dieses Jahr sehr früh, weil eigentlich fallen die Brombeeren immer in meine Eingewöhnung. Und zwar Brombeeren lösen in mir, also ich liebe Brombeeren, aber sie lösen in mir trotzdem kein gutes Gefühl aus, weil in der Zeit immer die Eingewöhnungen liefen.
Weil sie so sauer sind.
Ich bin immer auf dann in diese Zeit katapultiert worden, die früher sehr, sehr anstrengend war. Heute nicht mehr. Heute schaue ich auch auf eigene. Ich weiß, sie ist herausfordernd, aber ich weiß auch, das schaffen wir gut. Heute kann ich das wirklich sehr gut. Ich will nur damit sagen, wenn man selber nicht aufgeräumt ist, begegnen einem diese Dinge. Und besonders in dieser unfassbar wichtigen Arbeit der Begleitung von Menschen an ihrem Lebensanfang, müssen wir aufgeräumt sein. Anders geht es nicht.
Unbedingt. Unbedingt. Und hätte ich in diesem Land irgendwas zu sagen, was ich nicht zu sagen habe, dann würde bei mir niemand, der sich nicht selbst aufgeräumt hat, und ich rede hier nicht von ein bisschen Biografiearbeit, ich rede von Ordnung machen.
Ja.
Und putzen, weißt schon, Sidolin. Bisschen richtig putzen. Erst dann, wenn die eigene Bude geputzt ist, kann ich woanders hingehen. Und wenn du von Eingewöhnungen sprichst, du kennst die Geschichte, die meine Mutter immer erzählt, die habe ich auch hier schon erzählt. Ich erinnere mich bewusst natürlich nicht mehr daran, weil es vor meinem zweiten Lebensjahr oder vor meinem dritten Lebensjahr auf jeden Fall war. Als ich damals in den Kindergarten kam, Krippe gab es nicht, im Odenwald zumindest nicht. Ich musste praktisch ein Jahr früher in den Kindergarten, als Kinder damals in den Kindergarten gekommen sind, weil meine Mutter eben auch arbeiten musste. Und die erzählen heute noch die Geschichte, dass ich ein Jahr lang geweint habe, immer wenn ich hin musste. Und sie haben mich aber dann doch dort gelassen. Und dann hing ich am Gartenzaun, habe mich festgeklammert, habe nur geschrien und geweint. Und wo habe mich so reingesteigert, also O-Ton, du hast dich so reingesteigert, dass du Fieber gekriegt hast. Und wir haben dich aber, also sie haben mich aber praktisch mit Fieber nicht hingebracht, aber sobald ich wieder gesund war, musste ich wieder hin. Und es war noch die Zeit, in der man da halt durch muss und sich nicht so anstellen soll. Wie schön, ich habe was draus gemacht, ich kümmere mich jetzt genau um Kinder, die sich nicht so anstellen sollen. Ja, und setz mich dafür ein, dass sie nicht durch müssen. Aber wir wissen auch, warum ich das tue, ja.
Und ja, das aber das ist genau ja die größte Motivation, Anke. Ich meine, sind wir mal ehrlich, die Menschen, die auch in der Geschichte etwas oder ein Thema vorangebracht haben, sind meistens die, die selber auch damit Erfahrung haben oder die selber sagen,
ja, klar,
diese Fragestellung macht mich so neugierig, weil ich das ja entweder aus meiner Biografie oder aus meiner Geschichte oder meiner Familie oder wie auch immer kenne und ich möchte hier was verändern. Also wenn es so abstrakt ist, also wenn ich, weiß ich nicht, vielleicht nie Berührung hatte mit irgendetwas in der Art, nie. Und ich studiere das und bilde mich und mache und tue und lese ganz viel. Also dann werde ich sicherlich auch eine sehr, sehr gute Fachperson. Aber es ist immer noch ein Unterschied. Ich meine, du kommst, sagst ja immer, ein Frauenarzt muss keine Frau sein, um ein guter Frauenarzt zu sein. Aber ich glaube trotzdem, dass wenn mir eine Frau etwas erzählt über gewisse Themen und sie sagt, ich weiß, wie sich das anfühlt, dann glaube ich der doch mehr als einem Mann. Also wenn es um das Thema, ich möchte ja auch mit Männern, ich möchte ja auch einem Mann nicht sagen, dass ich weiß, wie sich seine Prostata anfühlt. Das weiß ich nicht. Das kann ich lernen. Und ich bin ein sehr empathischer Mensch. Ich kann mich da auch reinfühlen oder reindenken. Aber so 100% glaube ich, weiß man doch nur, wie sich ein Milcheinschuss anfühlt, wenn man ihn noch hatte. Also man kann es sich vorstellen, erklären mit einem Kribbeln und so.
Ja, das ist, Milcheinschuss ist doch ein super gutes Thema. Also ich habe ja neulich gedacht, mir schießt die Milch ein, aber ist nicht passiert. Unsere Babys. Wir haben heute noch gar nicht über unsere Babys gesprochen.
Oh mein Gott.
Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie sich ein Milcheinschuss anfühlt.
Ich könnte es dir erklären.
Ja, aber dann könnte ich, dann weißt du aber auch nur, wie dein Milcheinschuss
genau, sich weil anfühlt. Der ist ja bei jedem anders. Eben, ja, wollte ich auch gerade sagen.
Und deswegen glaube ich, dass auch ein Gynäkologe, obwohl er keine Gebärmutter hat, sich durchaus mit Gebärmüttern besser auskennt als ich, die ich eine Gebärmutter habe. Ich unterscheide da schon gleichzeitig. Und da könnte ich mir vorstellen, dass wir uns einig sind. Ich sage auch die ganze Zeit, wenn ich von jemandem was lernen will, dann muss der Mensch, von dem ich das lernen will, das richtig gut können. Sonst kann ich es nicht lernen. Also Klavier, mein Lieblingsbeispiel. Ich spiele ja miserabel Klavier. Wie wir wissen, pro Jahr lerne ich ein Kinderlied. Mehr nicht, weil ich nicht übe. Immerhin. Einfache Kinderlieder. Sehr einfache. Eigentlich so, einfach halt. Und ich kann aber Klavier nur von jemandem lernen, der das richtig, richtig gut kann. Weil nur wenn ich es richtig gut kann, kann mir jemand das so erklären, dass ich es dann auch verstehe. Weil der muss ja mehrere Varianten erklären. Wenn der merkt, von wegen mit A klappt's nicht, muss ich mit B weitermachen. Und das unterscheidet ja auch die Guten von den schlechten Lehrenden. Dass sie einfach auch sehen, was braucht der Mensch, der jetzt hier am Klavier sitzt.
Genau.
Da, glaube ich, ist es total wichtig und da bin ich vollkommen bei dir. Wenn ich selbst gewisse Dinge nicht erlebt habe, dann kann ich sie nicht weitergeben, weil ich sie nicht auf einen Level brechen kann. Oder ich mache dann diese, von wegen so, habe dann so eine Struktur im Kopf. Diese Strukturen funktionieren aber in der Praxis nicht, weil, Achtung, wir individuell sind. Jedes Kind ist individuell. Und deswegen funktionieren ja auch diese ganzen Tipps nicht. Von wegen, wenn dein Kind das macht, mach das. Wenn es das macht, mach das. Formuliert es so, so und so.
Genau.
Nichts auf dieser Welt, ich weiß nicht, aber da merke ich Puls. Es wird nicht funktionieren. Wenn wir mit Individuen zu tun haben, egal in welchem Alter, dann brauchen wir nicht Strategien, sondern Wissen. Und dieses Wissen ist eben nichts, was man sich mal schnell in einem Studium reinpfeift. Also ich habe, glaube ich, nach meinem Studium in der Praxis mit den Kindern mehr gelernt als in meinem ganzen Studium. Andersrum, ich gar nicht mehr gelernt, ich kann aber dann die Theorie in die Praxis bringen. Und darum geht's ja letztendlich. Und Theorie in Praxis bringen funktioniert halt nicht aus dem Lehrbuch heraus. Und funktioniert auch nicht, wenn ich es möglichst einfach formuliere, wenn ich einfache Sätze mache. Es ist manchmal nicht einfach. Es ist einfach manchmal viel, vielschichtiger. Und wenn ich jemandem sage, der gerade total wütend wird, um nochmal auf den Anfang zu kommen, ja, jetzt musst du einfach atmen, dann tötet der mich doch. Also nichts hat mich noch vor 20 Jahren wütender gemacht, als wenn ich wütend war. Und ich habe da eine ganz bestimmte Situation gerade vor Augen, die kann ich jetzt gerade nicht erzählen, die ist zu privat. Und das ist, wie lang ist das her? Ich weiß es gar nicht, aber mindestens 10 Jahre. Da habe ich richtig Puls gehabt, war wahnsinnig wütend. Und dann sagt mein Gegenüber, jetzt chill mal. Oh, wow, 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 das war ein ganz dünner Grat. Und dann so, atme mal, chill mal. Es funktioniert nicht. Strategien funktionieren nicht. Du musst wissen, warum. Du brauchst den Grund.
Ja, und zunächst einmal musst du gesehen werden und du musst einen Raum bekommen für dein Gefühl.
Genau.
Und dann musst du halt ja von unten auch wieder nach oben kommen, dass er erstmal sagt, hey, ich sehe dich. Du bist sicher, wir schaffen hier wieder Stabilität, bevor man zu dem Chilma kommt, bevor man zu der Erklärung kommt. Also es ist ja dann auch etwas, was dann auch der Reihe nach gehen darf. Ja, und ich weiß noch, ich habe ja einen Bruder, der geistig schwerstbehindert ist und der war ja wirklich ein großer Lehrer für mich. Und da hatte ich ja noch nicht selber Kinder. Da war er schon zwischendurch immer mal in einer Einrichtung, also in einer Institution, wo wir ihn dann auch lassen mussten. Und ich kenne also diesen Schmerz, also dieses Gefühl, einen Angehörigen oder das Kind. Ja gut, es ist mein Bruder, aber ich habe mich halt sehr, sehr viel um ihn gekümmert, ich bin ja auch nochmal eine ganz Ecke älter als er. Ich fast schon sagen kann, es hat sich angefühlt wie mein Kind. Und ich war halt auch immer dabei bei solchen Sachen oder habe sie sogar durchgeführt oder habe ihn dann irgendwo hingefahren und hingebracht und so. Und dieses Gefühl, man geht dahin, man schaut diese Fachkräfte an, wo man sagt, ich muss dir jetzt vertrauen. Kannst du mir bitte irgendwie durch irgendeine Handlung das Gefühl geben, dass ich das auch tun kann?
Ja,
also ich bin durch diesen wirklich Sumpf ja gegangen und ich weiß, welche Fachkräfte das geschafft haben und womit und welche eben nicht. Und das hatte eben was mit Mitgefühl zu tun. Wenn ich das Gefühl hatte, dass ich da bin und es fühlt jemand mit und ich darf in dem Moment so sein und wenn es auch nur war, ist gerade nicht einfach, ne? Das hat schon Dämme gebrochen.
Ja, aber nur das ist genau das Thema. Nur damit löse ich. Und wenn bei dir, bei mir jemand in Coaching, Therapie, Beratung, was auch immer wir gerade machen, ist, dann ist es genau das Thema. Die Gefühle brauchen Raum. Und wir sind dann die Gegenüber. Wir halten das dann und halten das auch aus. Ja.
Genau.
Und dieses Aushalten ist nichts anderes wie mit Kindern. Und du kannst es aber nur aushalten. Und das meine ich jetzt mit Klavier. Ich kann es nur aushalten, wenn jemand grauenvoll Klavier spielt, wenn ich weiß, der ist jetzt auf dem Weg. Und dieses Falschspielen gehört dazu, um irgendwann das Konzert zu können. Und das ist die Aufgabe von Fachkräften. Das ist die Aufgabe von uns, wenn wir mit Fachkräften arbeiten. Ja. Wir sind die, die es aushalten können müssen. Hilfe, ich kann nicht mehr. Und wir können es aber nur, weil wir halt unseren eigenen Wahnsinn aufgeräumt haben und jetzt wissen, wo ist was, wo kann ich auf welches Wissen, auf welches Gefühl, auf welchen Ordner, was auch immer, welches Bild man jetzt haben möchte, zugreifen. Dann funktioniert es. Und dann ist dieses Mitgefühl, dieses Was braucht mein Gegenüber, ich kann in dem Moment nicht fragen, was brauchst du, weil mein Gegenüber hat noch keine Ahnung, was es gerade braucht.
Ja,
weder Kinder noch Erwachsene. Und dann müssen wir gucken, von wegen, was glauben wir, was könnte jetzt in dem Moment helfen. Und es sind bei Erwachsenen manchmal konkrete Fragen, manchmal auch konkrete Hinweise. Von dir kommt dann ganz oft von wegen, ich liebe diesen Spruch, da, wo deine Füße sind. Das ist jetzt dieser Moment. Von mir kommt dann zum Beispiel die Frage, oder die oder so eine Anweisung von wegen, legen Sie mal Ihre Hände aufeinander, reiben Sie Ihre Hände oder stellen Sie beide Füße an Boden, einmal atmen, bitte einen Schluck trinken. Einfach, um wieder ins Jetzt zu kommen. Wir machen im Prinzip genau dasselbe, wir formulieren es anders.
Ja, und, ja, und das ist ja auch das Schöne, weil ja auch die Menschen zu einem kommen, die in dem Moment auch genau das brauchen.
Genau.
Und das halt ganz genau. Auch schon mal in einer anderen Art und Weise ausgedrückt wird. Ganz genau.
Ja,
das ist, genau. Es gibt auch unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Bedürfnisse.
Ja.
Und das ist ja auch in Ordnung so. Aber diese Sache, also wenn tatsächlich irgendwas war, und wir haben ja jetzt zweimal schon mit Alex gesprochen, und Alex war ja auch in eine der Einrichtungen, wo halt mein Bruder auch war.
Und, Alex, für die den Podcast nicht gehört haben, ist ja, die Heilpädagogin, die sich mir auf
die Autismus spezialisiert hat. Genau, die von Autark. Und wenn ich da abgeholt wurde, wenn wir da abgeholt wurden oder wirklich gesagt wurde, soll ich gleich nochmal anrufen? Oder ihr könnt gleich gerne nochmal anrufen und ne, so. Aber das musste dann noch echt sein. Und es musste dann auch wirklich so sein. Ich hatte auch einmal eine Situation, da habe ich ihn dagelassen. Und ja, es wurden mir viele nette Dinge gesagt, aber ich hatte schon so, ich weiß nicht, die kamen nicht so wirklich an. Und ich hatte was vergessen dort und musste nochmal zurück. Das war halt auch die Zeit, wo es noch keine Handys gab, wo man eben angerufen hat. Und ich bin zurückgegangen und ich möchte jetzt gar nicht darüber sprechen, was ich dann gesehen habe. Aber es hat mich sehr erschrocken. Und da habe ich nur gedacht, mein Gott, was das. Aber damals habe ich mir wirklich auch das Versprechen gegeben, dass ich transparent sein möchte, dass ich wirklich transparent sein möchte und auch Eltern gegenüber die Dinge wirklich so schilder, wie sie waren. So, und da auch nicht irgendwelche Sachen beschönige oder auch nicht am Ende des Tages sage, es war alles gut, wenn es das nicht war. Und
das
ich auch
ist so wichtig,
Eltern anrufe. Ich hatte letztens nur eine Situation, wo der Junge unbedingt, er hat so am Vormittag nach seiner Oma gerufen, so doll. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ich möchte den Eltern die Entscheidung lassen und auch der Oma die Entscheidung lassen, was sie mit diesem Moment machen. Ich habe gesagt, er ist völlig gut drauf, es ist alles in Ordnung, nur er wiederholt es sehr häufig und hatte einen unglaublichen Wunsch, seine Oma zu sehen. Und ich habe gesagt, es ist keine Not, ihn jetzt abzuholen oder so. Ich wollte es euch nur sagen, damit ihr schaut, was ihr damit macht. Und dann sagte auch die Mama, ja, ich rufe jetzt mal bei der Oma an, ich sag dir gleich Bescheid. Und die Oma hatte Zeit und Kapazität und sich unfassbar darüber gefreut, dass ich ihr das gesagt habe. Und sie hat ihn dann vor Mittagsschlaf abgeholt.
Oh, wie schön.
Er das ist auch so Oma.
Schau mal, das wird dir auch passieren. Ja. In ein paar Jahren wirst du
ganz
dein
genau.
Baby.
Ja, wenn mein Baby irgendwann nach mir ruft in der Einrichtung, dann möchte ich, dass die Fachkräfte auch den Mut haben, weil häufig ist es so, nee, nachher denken die, ich wäre hier gescheitert, ich schaffe das schon.
Ja, aber das ist doch genau, aber das ist doch genau der Punkt, wo ich mir jedes Mal auch wieder und das auch immer wieder sage. Es geht doch nicht drum, dass die ganze Zeit so Friede, Freude, Eierkuchen sein muss. Es erzählt mir sowieso keiner. So ist das Leben nicht. So ist das Leben auch in einem Kinderleben nicht. Es geht nicht darum.
Ja.
Dass immer alle glücklich sind und rosa Zuckerwatte gedönst. Blödsinn.
Diese Freude auf dem Gesicht dieses Jungen, als ich ihm, er guckte mich an, als ich aufgelegt habe, und ich gesagt, die Omi kommt gleich. Er hat sich so gefreut, er ist gehüpft durch die ganze Bude. Weil ich habe ihm ja versprochen, soll ich die Mama anrufen und mal fragen? Ja. Ich habe gesagt, ich meine, er ist jetzt auch schon 3 geworden. Das heißt, da ist jetzt auch schon mehr, wo wir kognitiv in den Austausch gehen können. Und ich habe gesagt, ich weiß es nicht, vielleicht hat die Omi Termine, aber ich frage mal nach. Und er hat sich so gefreut. Und er hat am nächsten Tag nicht mittags wieder nach der Oma gerufen. Also nach dem Motto, reichst du den kleinen Finger, nehmen sie die ganze Hand. Man darf das nicht einreißen lassen. Das sind ja auch oft so Dinge, die ich höre.
Ja, nein. Aber das ist einfach, und deswegen sind wir ja auch unterwegs. Das ist halt totaler Schwachsinn. Mit dem den können wir auch als Schwachsinn benennen und auch wirklich versuchen, den auszuräumen. Und das ist aber genau der Punkt, in dem Moment, wo Eltern einfach auch wissen, sie werden nicht angelogen.
Ja.
In dem Moment können sie es doch auch wunderbar aushalten, wenn es auf einem Kind mal, Achtung, mal, nicht immer, ja, nicht so gut geht, dann ist es doch ja auch in Ordnung. Es geht nicht drum, wie gesagt, dass immer alles super toll ist und keiner darf weinen oder sonst was. Blödsinn. Ich habe das selber ein paar Mal schon, jetzt nicht mit Kindern, aber eben mit den Hunden mitgekriegt. Gerade als es jetzt meinem alten Hund oft nicht gut ging und ich oft mal weg sein musste. Ich will da die Wahrheit wissen. Ja. Ich will da nicht wissen, nee, alles okay und nee, alles super. Das macht mich wahnsinnig. Ich bin viel beruhigter, wenn ich weiß, okay, geht ihm nicht gut. Das und das ist, und das ja sind wir Eltern einfach schuldig. Ja. Ja, das hat genau was mit Wahrhaftigkeit
ja
zu tun.
Ja. Ja.
Und das ist nämlich genau der Punkt, also ich sag nur Krippenlüge. Ja, es ist eine Lüge, ja, wenn man ja Eltern genau abends immer erzählt, nee, war alles super. Ja, die Kinder haben noch rote Augen, ja, hat gerade ein bisschen geweint. Wo ich dann denk so, nein, ich war hier den ganzen Tag, hat den ganzen Tag geweint. Warum erfahren das Eltern nicht, dass ihre Kinder zum Beispiel einen schweren Tag hatten? Das ist in Ordnung. Man darf auch mal einen schweren Tag haben. Ich will aber nicht als Mutter angelogen werden. Ich will wissen, wenn mein Kind einen schweren Tag hat.
Und ich möchte wissen, wie die Fachkräfte damit umgegangen sind. Also was ich bei meinen Eltern mache, dass ich dann sage, nee, der Tag heute war für ihn nicht so rosig. Ich hatte das Gefühl, er hätte noch was anderes gebraucht. Aber es war alles okay. Also wir haben das gemacht. Wir haben das gemacht. Er ist auf meinen Schoß gekommen oder sie. Also ich war als sicherer Hafen da. Aber es war heute für ihn kein guter Tag. Aber der wäre auch zu Hause vielleicht nicht gut gewesen. Aber ich konnte ihn hier gut begleiten. Und es ist nicht so. Und ich finde auch, dass man Kindern etwas zumuten darf. Es sind nicht immer alle Tage rosig. Sie müssen ja auch lernen oder dürfen lernen, okay, das fühlt sich gerade nicht gut an, aber es wird wieder gut. Das ist ja eine unfassbare Kompetenz.
Erstens wird es wieder gut und zweitens muss ich einem Kind, wir müssen bitte keine Frustration schaffen, das Leben hat genügend Frustrationen. Ich muss unbedingt lernen, wie ich mit den verschiedenen Gefühlen eben umgehe. Und das kannst jetzt du wieder sagen, von wegen, das kann ich aber nicht im Alter von 0 bis 2. Da muss es von außen reguliert werden, aber irgendwann kann ich es dann mal, wenn ich älter bin. Und Achtung, wir beide durften Gefühlsregulation lernen. Da waren wir weit über die Kleinkindphase hinaus.
Ich wollte gerade sagen, du musst es aber lernen, wenn du es nicht erlebst. Also du brauchst ja eine Blaupause dafür. Also du kannst ja deine Gefühle nur regulieren, wenn man dir geholfen hat, sie zu regulieren.
Und jetzt sind wir genau bei dem Thema, dem wir angefangen haben. Und wenn ich jetzt aber als Kind nicht gelernt habe, wie ich mit Wut, mit Trauer, mit Angst, mit Freude, mit Panik, wie ich mit den verschiedenen Gefühlen umgehe, dann werden die mit mir umgehen, wenn ich erwachsen bin. Und wenn ich dann auf dem Level mit Kindern arbeite, dann bin ich, und jetzt wird's hart, Achtung, Trigger, dann bin ich eine Gefahr für Kinder. Das steht in Seelenprügel, das steht in der Krippenlüge, ich sag's in jedem. Es gibt keine Fortbildung, keinen Vortrag, wo ich's nicht sag. Mein scheinender Moment ist heute ein harter scheinender Moment. Die größte Gefahr für Kinder sind psychisch instabile Erwachsene. Und ich rede noch nicht mal von psychisch Erkrankten. Nur Instabilität ist schon ganz, ganz gefährlich.
Jeder Moment, den ein Kind, je jünger es ist, umso mehr erleben muss, wo es nicht koreguliert wird, sei es denn durch ein Gegenüber oder sei es denn durch das Gefühl, ich bin hier in einer Gemeinschaft, wo ich gut aufgehoben bin. Es ist ja auch so, dass Eltern nicht immer sofort reagieren können, aber da reicht ja auch oftmals das Gefühl, sie ist da oder er ist da, meine primäre Bezugsperson ist da. Wenn ich aber ein Kind in einem Kontext habe und es zurücklassen muss oder wie auch immer und es mit einer Situation selber klarkommen muss, dann lernt es in dem Moment ja auch was. Also Kinder lernen ja in den ersten Lebensjahren so unfassbar viel, aber sie lernen eben auch Dinge, die nicht gut sind. Also sie lernen sowieso. Und wenn sie keine gute Koregulation und keine gute Begleitung haben, dann lernen sie primitive Dinge und die lernen sie ja fürs Leben. Und deswegen schließe ich mich deinem scheinenden Moment sehr, sehr gerne an.
Weißt du was, wir lassen es einfach mal so stehen, weil was mir gerade noch eingefallen ist, ist, sie lernen vor allem auch, wie es ist, wenn sie verlassen werden, wenn sie Angst haben, wenn sie alleine sind. Und daraus entstehen dann die ganz anderen Dinge, über die sprechen wir heute nicht mehr. Aber wir könnten darüber...
Einen zweiten Teil daraus
machen. Haben
wir nächsten
Sonntag Gast? Nein.
Nein,
wir könnten da nächsten Sonntag drüber sprechen. Können wir gerne mal machen, was denn so passiert, wenn... früh viel schief läuft, man kann alles wieder, da gibt es ja diesen schönen Spruch, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit, der ist wahr.
Ja, ja,
es ist nur,
aber das...
Es macht viel Arbeit. Wir haben
und
beide
es hat ein paar Voraussetzungen.
Uns, und ich bleibe ja dabei, wir müssen, wenn wir heute wissen, was wir ganz früh kaputt machen können und wie es kaputt geht, dann ist unsere Aufgabe, dass wir das einfach nicht kaputt machen, nur weil man es später reparieren kann. Kann man, ja.
Und es sind nicht die Dinge, von denen wir sagen oder von denen wir oder denen wir die Legitimation geben, sie sind schlimm, sondern es ist das, was das Kind empfindet. Und das ist ganz subjektiv. Und das darf ich dem Kind zutrauen, dass dieses Kind selber spürt, ob ein Moment für das Kind bedrohlich ist oder nicht. Und das kann eben auch eine Bobbycar-Attacke sein, auf dem Flur einer guten Kita, was dann in Folge nicht begleitet wurde. Auch könnten wir von außen, mein Gott, das war jetzt nicht so schlimm. Doch. Und das ist ein sehr gutes Thema, Anke. Lass uns ganz das gerne mal für nächste Woche nehmen.
Das machen wir. Und mein scheinender Moment ist aber, ach, ich will einen schöneren scheinenden Moment. Mein scheinender Moment ist, dass ich gleich wieder wahrscheinlich ein Foto von meinem Baby krieg und ich alles, alles tun werde, damit dieses Baby, das dann kein Baby mehr ist, Dinge nicht aushalten muss. Nur weil irgendein Erwachsener es nicht auf die Reihe kriegt, sich selbst auf der Reihe zu haben. Das ist mein scheinender Moment. Das ist kein schöner,
gell? Weil es irgendein Erwachsener nicht auf die Reihe kriegt, sich auf der Reihe zu haben. Ich finde, das ist ein wunderbarer. Nee, ich finde, das ist ein guter scheinender Moment. Weil er beleuchtet dass du mit deiner Arbeit einen Beitrag dazu leisten möchtest, dass dein Baby und ganz viele weitere Babys das möglichst nicht erleben müssen. Und das ist doch ein fantastischer, scheinender Moment. Und ich schließe mich dem an, weil ich nämlich da auch einen Beitrag zu leisten und wir den gemeinsam leisten. Und das ist doch einfach nur fantastisch.
Ja, stimmt.
Insofern.
Ach ja. Gehst du ins Meer jetzt?
Ah ja, auf jeden Fall. Ich gucke, ob die Fische fertig sind, ob Marco satt ist, weil mein Vater hat Fische ausgenommen und hat das dann immer so ins Meer geschmissen. Und dann kommen die Möwen langsam an. Und er wartet ja immer darauf, wenn Marco kommt, dass er halt da tatsächlich sich was nehmen darf und scheucht ja die anderen Möwen weg. Und ich wollte das ganze Spektakel heute Morgen beobachten. Aber sie haben sich durch meine Anwesenheit not amused gefühlt. Ich musste dann gehen, weil ich glaube, sie wollten mit meinem Vater alleine sein. Und jetzt will ich ihn mal fragen, wie das Schauspiel denn ausgegangen ist.
Genau. Ich freue mich aufs Bild.
Genau, das mache ich jetzt.
Ich kriege heute noch Bilder vom Meer. Das ist ein scheinender Moment. Dankeschön, Claudia.
Shine on, liebe Anke.
Shine on, liebe Claudia.